Ich begrüße alle recht herzlich. Auch die hinteren Reihen können mich auch hören. Ich möchte alle recht herzlich zum dritten Lehrveranstaltungstermin der Ringvorlesung Medien und Glaubwürdigkeit begrüßen. Es freut mich alle, dass wir eben so zahlreich zusammenkommen, zahlreich erschienen sind und ich möchte fast schon sagen, in luftiger Atmosphäre, auf Anspielung der anderen Hörsaalsituationen. Diesmal erwartet uns keine Vorlesung im klassischen Sinne, sondern wir haben eine Gesprächs- bzw. Diskussionsrunde organisiert. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich auch bei den Gesprächsteilnehmern bedanken. Herrn Patricio Hetfleisch, Frau Siegetzleitner, lieber Andreas Wiesinger, vielen Dank für Ihre Zeit. Und auch an dieser Stelle ein Dankeschön an den Kollegen Daniel Pfutscheller vom Institut für Germanistik. Lieber Daniel, auch dir vielen Dank für deine Zeit und die Bereitschaft, dann die Moderation zu übernehmen. Ja, kommen wir zum Themenbereich. Was will heute diskutiert werden? Über was wollen wir reden? Wie beim ersten Lehrveranstaltungstermin bei der Einführung angesprochen und auch via E-Mail darauf hingewiesen, bildet die Grundlage dieser Diskussion einerseits der Standardartikel, also die Veröffentlichung von Kommentaren, und andererseits ein Statement von Armin Wolf, dem Moderator, dem Journalisten. Und ich möchte kurz darauf eingehen, für diejenigen, die beide Texte gelesen haben, kurz zur Erinnerung, und für diejenigen, die keine Zeit gehabt haben, als Einblick. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ich jetzt hauptsächlich mit Direktzitaten arbeiten werde, um eine Interpretation meinerseits so gut wie möglich zu vermeiden. Was ist passiert? Es handelt sich dabei um den Originalartikel von der Standard.at vom 17. Jänner 2016. Wien. Die nette Bekanntschaft aus dem Schnellbahn hat sich in der Nacht auf Sonntag in der Praterhauptallee in Wien-Leopoldstadt als Vergewaltiger entpuppt. Opfer wurde laut Polizeisprecher eine 18-jährige Frau, der Mitarbeiter einer in Prater beschäftigten Security-Firma zu Hilfe kamen. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 21-Jähriger verhaftet. Die Frau und der Mann hatten einander kennengelernt, als sie mit der Schnellbahn von Wien-Neustadt nach Wien fuhren. Sie kamen miteinander ins Gespräch und beschlossen, auf der Praterstand Alkohol zu kaufen und sich dann in der Prater Hauptallee auf einer Parkbank weiter zu unterhalten. Gegen 2.30 Uhr dürfte der Mann gewalttätig geworden sein. Die Frau wurde von hinten überfallen, der Täter vergewaltigte sie, bis sie sich losreißen konnte und laut schreiend und weinend davonlief. Mitarbeiter einer privaten Security-Firma, die offenbar im Umfeld des Praters für Sicherheit sorgen sollte, wurden aufmerksam und kamen der Frau zu Hilfe. Sie hielten den Mann fest und alarmierten eine Funkstreife, die gerade in der Ausstellungsstraße im Einsatz war. Die Beamten nahmen den Afghanen fest und stellten bei der Berlusconi-Prierung mehrere Gramm Marihuana und eine gefälschte 50-Euro-Banknote sicher. Es kam aufgrund dieses Artikels zu riesigen Diskussionen, weil eben zum Schluss im Artikel angegeben wird, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Afghanen handelte. Auch innerhalb der Standardredaktion kam es zu Diskussionen darüber, ob die Herkunft des Täters bei dieser Berichterstattung eine Rolle spielt oder nicht. Die Standardredaktion entschied sich eben dafür, online es anzugeben, in der Printversion nicht. Kommen wir zum E-Mail-Nachspiel, so wie Sie es auch nennen. 5 Tage später, also am 22. Jänner, veröffentlichte die Standardredaktion das E-Mail-Nachspiel, weil eben Kollegen, Kolleginnen, Zitat, ihren Standpunkt nicht ausreichend gewürdigt sehen, beziehungsweise die Konferenz auf dem Holzweg sehen. 2 dieser Reaktionen, also insgesamt waren 15 oder 16 E-Mail-Verkehrsdaten veröffentlicht worden, und 2 dieser Reaktionen möchte ich an dieser Stelle kurz vorlesen. Von der Mitarbeiterin Stärkel Maria. Dass wir den Menschen bewusst etwas vorenthalten, ist ja kein geringer Vorwurf. Das trifft den Kern der journalistischen Sorgfaltspflicht. Die Frage ist, tun wir das? Nicht jedes Weglassen von Informationen ist ein bewusstes Vorenthalten eines Teils der Wahrheit. Von Verschweigen kann nur die Rede sein, wenn wir Details weglassen, die essentiell für das Verständnis des Zusammenhangs wären. Wir sind uns wohl darin einig, dass weder Herkunft noch aufenthaltsrechtlicher Status relevant sind für die Tat. Warum es also erwähnen? Zum Argument, alle anderen haben es auch, kurz zu erwähnen, zum Beispiel auf orf.at oder krone.at wurde eben ja, genau darauf hingewiesen oder die Formulierung afghanischer Asylwerber angegeben. Zum Argument, alle anderen haben es auch, natürlich bringt uns die Konkurrenz damit in Bedrängnis. Aber ist nicht genau das ein Wesensmerkmal einer Qualitätszeitung, dass sie sich nicht vom aktuell hochquellenden Emotionen mitreißen lässt, sondern mit sachlicher Distanz berichtet? Dem daneben möchte ich die weitere Meldung vom Herrn Völker Michael kurz vorlesen. Es spielt in der öffentlichen Wahrnehmung sehr wohl eine Rolle, ob ein Täter Asylwerber ist oder nicht. Das ist zumindest in meiner Welt so, in meinem Bekanntenkreis und in den Medien, die ich konsumiere. Ob ich sie schätze oder nicht. Wenn wir als Standardredaktion oder Standard diesen Umstand ignorieren und so tun, als ob das kein Thema wäre, dann machen wir etwas falsch. Dann verlieren wir gerade auch in dieser so wichtigen Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen an Glaubwürdigkeit. Wie wir das handhaben, darüber sollen wir diskutieren. Den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, das spielt keine Rolle, das hat keine Relevanz. Das verschweigen wir lieber, halte ich für falsch. Es wäre aus journalistischer Sicht auch eine zu einfache, bequeme Position. Kommen wir nur zum Statement von Armin Wolf. Er hat den, Zitat, den Einblick in die Meinungsbildungsprozesse der Standardredaktion, also den Link zu den, die Leser nicht deppert sterben lassen, auf seiner Facebook-Seite gepostet. Und aufgrund von Reaktionen einiger Facebook-User schrieb Armin Wolf einen Tag später ein längeres Statement. Dieses längere Statement haben wir auf Ola zur Verfügung gestellt, Copy and Paste. Und es sei an dieser Stelle gerade kurz auf drei Passagen hingewiesen, um seine Meinung oder seinen Zugang zu dieser Sache aufzuzeigen. Aber ist nicht die Nationalität der Tatverdacht wesentlich? Manchmal schon. In der Silvesternacht von Köln zum Beispiel. Der deutsche Pressekodex sagt dazu, Zitat vom Zitat, in der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. In Köln war das überhaupt keine Frage. Sollte es in der Umgebung einer Flüchtlingsunterkunft zu einem markanten Anstieg an Delikten kommen, ist das natürlich auch berichtenswert. Aber bei einer einzelnen Tat? Rot markierte weiter unten. Würden Medien also das machen, was auch in einem Kommentar hier gefordert wird, die ethnische Herkunft sollte immer dabei stehen, weil sie ja alle Leser interessiert, dann müsste bei 76% aller Berichte über die Sexualdelikte stehen, der Tatverdächtige Österreicher. Und dann zum Schluss seine Statement. Aber die Forderung, Medien dürfen keine Informationen weglassen, ist absurd. Medien dürfen nicht nur, sie sollen ganz viel weglassen. Das Unwichtige, das Unwahre und das Unsinnige. Diese Entscheidungen müssen wir jeden Tag treffen. Und sie müssen entscheiden, welche Medien und welcher Journalistinnen sie zutrauen, diese Entscheidungen möglichst kompetent, unvoreingenommen und seriös zu treffen. So viel zur Ausgangslage und an dieser Stelle würde ich symbolisch gesprochen oder den Kanal an dich weiterreichen, Daniel.
Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung der Ausgangslage. Ich möchte jetzt einsteigen in ein Gespräch und ich möchte das so handhaben, dass ich zuerst unseren Gästen sie noch die ganze Sammlung vorstelle. Und wir schreiben dann vielleicht in einer ersten Runde hier in ein Gespräch einsteigen. Aber ich möchte dann auch unbedingt das Gespräch zu Ihnen suchen, Sie auch einladen, mitzureden. Und ja, dann sehen wir, wie das geht. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Frau Annette Siegelsleitner. Sie sind Professorin für praktische Philosophie hier an der Universität
und haben sich in ihrer Forschung mit Fragen der Ethik und Moral beschäftigt, haben sich habilitiert zu einem Thema Ethik und Moral im Wiener Kreis. Und eines ihrer Schwerpunkte ist auch Fragen der angewandten Ethik. Ja? Also das betrifft einerseits so Fragen, die bioethische Fragen betreffen, also Gentechnik, Schwangerschaft und so weiter. Aber auch ethische Fragen, die sozusagen im Bereich der Informations- und Medientechnik auch sind, wo es also auch um Fragen beispielsweise von Internet und Privatsphäre geht oder eben auch um Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Deshalb würde mich die Frage interessieren, welche Fragen, vielleicht auch welche Antworten ergeben sich jetzt auch aus Sicht der philosophischen Ethik in diesem Zusammenhang?
Ja, also der Hintergrund dieser Vorlesungsreihe in diesem Semester ist ja auch sozusagen, wir haben jetzt verschiedene neue Medien, wo unter anderem eine Folge davon ist, dass sozusagen etablierte oder herkömmliche Medien auch viel kritisiert werden jetzt von Lesern und Leserinnen, was vorher zumindest nicht an die Öffentlichkeit immer gedrungen ist. Ich denke, die Redaktionen haben vorher auch mehr Rückmeldungen bekommen, aber das ging nicht sozusagen in die Leserschaft ein. Und grundsätzlich ist das zu begrüßen, ja, dass es auch mehr Perspektiven auf ein Geschehen, ein Ereignis geben kann. Und Kritik an Medien im Sinne eines gesunden und konstruktiven Zweifelns und Kritisierens kann man aus dieser Sicht ja nur als positiv bewerten. Sozusagen können wir fragen, ja, wo haben sich denn Strukturen eingeschlichen, wodurch dann jetzt eine fundierte Meinungsbildung von Bürger und Bürgerinnen nur mehr sehr schwer möglich ist. Ja? Und das ist das Positive an dem, denke ich, was da passiert. Und es wurde auch betont in dieser Diskussion mit dem Standardeintrag, dass eben jetzt darüber auch öffentlich diskutiert wird. Ja? Wie wird denn ausgewählt? Wie läuft denn das Ganze? Also die Leser und Leserinnen nicht deppert sterben lassen. Ja, ich denke, das wünschen sich die Leser und Leserinnen, manche zumindest. Oder zumindest nicht so deppert, wie sie wären, wenn sie Informationen bekommen, die sie vielleicht nicht bekommen. Weil sich doch sehr viele, gerade Leser und Leserinnen von Qualitätszeitungen oder Medien, wie sie sich nennen, eben auch selbst eine Meinung bilden wollen und sich nicht bevormunden lassen wollen. Ja? Das ist auch sozusagen, was ist das Ethos des Qualitätsjournalismus im Zusammenhang mit Demokratie? Bürger und Bürgerinnen brauchen die notwendigen Informationen, um sich ihre Meinung bilden zu können und im demokratischen Prozess kompetent mitwirken zu können. Ja. So, das ist gut und das ist für eine Demokratie gut, diese Art von Kritik. Ja, was ist jetzt mit der ganzen Wahrheit? Ja, eine höchst philosophische Frage. Nein, fange ich jetzt nicht an. Sozusagen, was kann es heißen im Zusammenhang mit Journalismus, wie auch Armin Wolf das erwähnt hat? Es kann nicht heißen, eine Situation erschöpfend zu beschreiben. Das ist unmöglich, das kann man nicht. Sobald wir in Sprache einsteigen, machen wir das schon nicht mehr. Ja, also darum kann es überhaupt nicht gehen. Es ist die Aufgabe, wie Wolf auch klar dargestellt hat, seriöser Medien eine Auswahl zu treffen. Das ist ihre Aufgabe. Diese Auswahl ist nicht willkürlich, sondern heute bin ich gut drauf, heute interessiert mich gerade Sport, deshalb schreibe ich über das, sondern insgesamt, wo es um diese Art von Journalismus geht, die uns interessiert, ist die öffentliche Relevanz. Und das war dann auch der Punkt, wo im Standard in der Redaktion diskutiert wurde, was ist denn von Relevanz? Es wurde verwiesen, dass im deutschen Pressekodex drinnen steht, dass man nur die Nationalität erwähnen darf, wenn es einen begründbaren Sachbezug gibt. Ja? Sonst eben nicht. Kleiner Hinweis, im Ehrenkodex des österreichischen Presserates steht das nicht. Ja? Ich fand es auch interessant, dass man sich auf den deutschen Ehrenkodex bezieht. Im österreichischen Kodex, und das sind auch keine dogmatischen oder kanonischen Texte, diese Ehrenkodex. Das ist ein Übereinkommen, woran wollen wir uns halten. Und da hat sicher Diskussion gegeben, ob das reinkommt oder nicht. Im österreichischen, also im Ehrenkodex des österreichischen Presserates, das ist auch kein offizielles Gremium, steht drinnen, jede Diskriminierung wegen des Alters, einer Behinderung, des Geschlechts, sowie aus ethnischen, nationalen, religiösen, sexuellen, weltanschaulichen oder sonstigen Gründen ist unzulässig. Ja? Nicht jede Nennung ist aber zugleich eine Diskriminierung. Ja, insofern gibt es auch, wenn man sich auf diese Bezugstext berufen will, natürlich die Diskussion, was ist denn relevant und was ist nicht relevant. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Meldung ja sehr wohl drinnen stand, es war ein Mann, ja, können wir auch fragen, ja, darf das denn gesagt werden? Ja, das steht üblicherweise drinnen und ich denke, die meisten würden hoffentlich nicht daraus schließen, dass jetzt jeder Mann gleich ein Vergewaltiger wäre und auch nicht unbedingt, dass jemand, der vergewaltigt, notwendigerweise ein Mann sein muss. Ja? Dann, es gibt uns eine Zusatzinformation, aber wir wissen das einzuordnen. Ja? Und die Relevanz ist ein Terminus, der immer einen Bezugspunkt braucht. Es ist relevant für etwas, im Hinblick worauf. Ja? Wir können nicht einfach sagen, es ist relevant oder nicht. Ja? Drum die öffentliche Relevanz. Und ich denke, einer der springenden Punkte hier bei dieser Thematik ist, worauf wurde diese Relevanz bezogen? Und es war für alle sofort klar, es geht um die Erklärung dieser einzelnen Tat. Ja? Und ich glaube, das war eine Fehlinterpretation. Ja? Nämlich die Annahme, dass was an diesem Geschehen interessiert, nur das Verständnis dieser einzelnen Tat ist. Ja? Wir haben einen Kontext, wo viele Menschen neu nach Österreich gekommen sind und die Menschen in Österreich daran interessiert waren, was hat denn das für Auswirkungen für unser Leben hier? Das wollten sie wissen. Und ich denke, es ist ein legitimes öffentliches Interesse, hier Antworten darauf zu bekommen. Und in diesem Kontext, denke ich, muss man das sehen. Und dann muss man sich fragen, ist es denn relevant, bei so einem Vorfall zu erfahren, dass es jemand war, der hier gekommen ist, oder eben auch nicht. Ja? Also der Bezug, was denn der Relevanzrahmen ist, glaube ich, wurde hier falsch gesehen einfach, ja, sozusagen sich nur auf diese Einzeltat zu stützen. Denn im Grunde jede Tat ist zunächst eine Einzeltat. Ja? Man könnte auch in Köln sagen, ja, die Einzeltat, die Einzeltat, die Einzeltat, sozusagen waren ja lauter Einzeltaten, müssen wir gar nicht erwähnen. Ja? Das heißt sozusagen, was ist der Bezug? Und ich denke, dass dann die Information der Nationalität in diesem Rahmen sehr wohl wichtig sein kann. Aber ebenso wichtig auf diesem Hintergrund kann eben auch die Nennung der Nationalität sein, wenn es eben Österreicher oder weiß was ich sonst ist. Ja? Das ist nämlich in diesem Zusammenhang dann sozusagen auch aufklärerisch, ja? Dass die Leute vielleicht eben dann erfahren, okay, von den 100 Vergewaltigungen, von denen ich lese, war irgendwann einer Asylwerber und alle anderen aber nicht. Ja? Und es einfach nicht zu sagen, schafft diese Aufklärung nicht. Die Frage war im Raum und es geht darum, dass ich hier Antworten bekomme. Das hat nichts mit Hetzen und was ich was zu tun, sondern ich will hier Informationen. Und das kann auch heißen, dass ich eine Statistik will, eine möglichst gute und seriös interpretierte, damit ich das einordnen kann. Das ist das, was Menschen, glaube ich, erwarten und zu Recht erwarten, wo sie dann sagen können, ja, ich hatte zwar Ängste total unbegründet, weil ich sehe, das ist ja gar nicht der Fall, was ich da dachte. Ja. Und das führt mich noch kurz zum Vertrauen. Was heißt das mit dem Vertrauen in die Medien? Vertrauen braucht zwei Komponenten. Das eine ist, ich muss darauf vertrauen, dass die Person kompetent ist oder die Gruppe, die Institution, der ich vertraue. Und dass sie sagen, mir wohlgesonnen, zumindest nicht übelgesonnen ist. Ja? Die zwei Komponenten braucht es. Und wenn ich sage, ganz im klassischen Verständnis von seriösen Journalismus, ich will diese Information bekommen, das ist der Kernauftrag dieser Medien zumindest. Und wenn ich dann verdacht habe, die verstehen nicht, was das Relevanzkriterium, also sozusagen der Bezugsrahmen ist, dann zweifle ich sozusagen an der Kompetenz. Ja? Andere zweifeln vielleicht am Wohlwollen, aber sozusagen an der Kompetenz kann es eben auch sein. Und wo das sozusagen vermittelt wird, dort wird Vertrauen entzogen. Ja? Und das war für mich sozusagen der springende Punkt, wo ich schon sehe, was hier in der Diskussion, auch in der ganzen Diskussion herum, unterbelichtet geblieben ist, was sozusagen der Bezug, welche Relevanz das haben könnte. So, jetzt höre ich auf.
Ja. Frau Siegesleitner hat, also ich möchte vielleicht mit dir weitermachen, Patrizio Hetzfleisch, dich auch kurz vorstellen. Du bist Chefredakteur von dd.com, also der Tiroler Tageszeitung online, und ich glaube auch der Chefredakteur von Live Radio, stimmt das?
Das ist ein bisschen schwierig. Historie überholt dann manchmal. Also das heißt, ich war sehr, sehr lange als Chefredakteur für Live Radio zuständig, auch für die Tiroler Tageszeitung online. Und bin seit einiger Zeit jetzt digital Geschäftsführer der Moser Holding AG und dort für die Geschäfte auch zuständig und unter anderem auch für die Tiroler Tageszeitung online.
Also du bist Bereichsleiter online digitale.
Ja, Head of Digital Head, nennt sich Head das, ja.
Also, Frau Ingelsleitner hat auch die Frage der Relevanz angesprochen, auch die Frage des öffentlichen Interesses und auch zu Beginn darauf hingewiesen, welche neuen Möglichkeiten auch so sozusagen diese neuen digitalen Medien bieten, die man auch positiv dann sehen kann, weil eine Kritik auch möglich wird. Das hat die Frage an dich aus deiner journalistischen oder Sicht oder Sicht von Digital Head. Diese neuen digitalen Möglichkeiten, die man einerseits als Herausforderungen erzählen kann, ausgehend von denen, wie schätzt du sozusagen diese Glaubwürdigkeitskrise, auch Kompetenzkrise vielleicht auch ein?
Ja, ich finde diesen Fall extrem spannend. Also als Vertreter der quasi Lügenpresse, der neuen, muss man auch sagen, wir haben diese Diskussionen auch ständig. Sollen wir Herkunft nennen, sollen wir sie nicht nennen, dürfen wir sie nennen, warum dürfen wir sie nicht nennen? Es gibt im österreichischen Pressekodex wirklich keinen Hinweis darauf und das macht es uns ein bisschen schwerer. Im deutschsprachigen Raum ist dieser Hinweis da, ja, Deutschland, in der Schweiz aber auch. Und da hat man relativ leicht Richtlinien. Wir reden ja immer über Produktion von Inhalten, die wir professionalisieren mit den Mitteln, die uns gegeben sind, Arbeitsteilung, Qualität, sicherstellen, Check, Recheck, Double Check, das sind so die Methoden, die wir anwenden. Vier-Augen-Prinzip, Sechs-Augen-Prinzip bei der Erstellung von Inhalten. Und in diesen Diskussionen wird dieses Thema bei uns leider sehr oft verwechselt mit einer Diskussion, die unsere Leser uns immer wieder auch sagen, wir verheimlichen etwas, wir dürfen nichts verheimlichen, wir müssen das nennen. Und ich möchte mit dem Armin Wolf eigentlich ein bisschen arbeiten jetzt. Der hat ja in seinem Statement sehr, sehr viele Zahlen genannt. Kommen alle aus der Statistik, Kriminalitätsstatistik 2014, kommen aus dem Sicherheitsbericht vom Justizministerium aus dem Jahr 2014 ebenfalls. Er zitiert aus diesem Bericht im Jahr 2016. Der ganze Vorfall hat sich im Frühjahr ereignet und er zitiert aus dem Jahr 2016. Das ganz Markante an den Zahlen ist Folgendes. Wir haben das schon gehört, 76% aller Sexualdelikte werden von Inländern, also österreichischen Staatsbürgern, durchgeführt und verurteilt. Den tut es in Summe um 2400 angezeigte Vergewaltigungen und gehen tut es in Summe um 900 verurteilte Vergewaltigungen. Jetzt wenn wir diese Zahlen reduzieren von dieser großen Summe auf, was bedeutet das täglich, dann heißt es 7. Ja? 7 Vergewaltigungen in Österreich täglich. Wenn wir sagen, eine von diesen Vergewaltigungen wird von 4 Vergewaltigungen wird von einem ausländischen Staatsbürger durchgeführt und dann verurteilt, dann müssen wir fast davon ausgehen, dass jeden Tag 2 solche Ereignisse ungefähr vorkommen. Ja? Aus der journalistischen Praxis ist es allerdings so, wir erfahren meistens wenig von den anderen 5 oder 6, die von inländischen Tätern kommen, weil wie sollten wir die erfahren? Eigentlich retrospektiv erfahren wir sie im Sicherheitsbericht, 2 Jahre später bekommen wir den Bericht auf den Tisch, da steht dann drinnen so und so viele waren es. Die Polizei, die uns mit sicherheitsdienstlichen Informationen versorgt jeden Tag, die schicken Presseaussendungen, bewerten dort schon, was ist relevant und wir bekommen dann nur noch relevante Meldungen, aber relevant aus einer nicht journalistischen Sicht, sondern aus einer rein sicherheitspolitischen Sicht in Wahrheit. Wir haben also Informationen vorliegen, die nicht vollständig sind. Und wenn ich zu diesem Herkunftsthema komme, dann kann ich aus dem heraus eigentlich ableiten, es ist immer unzulässig, die Herkunft zu nennen, weil ich jeden Tag zu wenig Daten habe und zu wenig Informationen, um eine Relation, eine Verhältnismäßigkeit herzustellen. Und wenn ich das nicht kann, dann sollte ich es lassen. Das ist ein ganz simples Prinzip. Das zweite ist ein bisschen das Thema, das der Völker Michael, das war dieses Zitat, das da vorgekommen ist. Ja, es spielt in der öffentlichen Wahrnehmung sehr wohl eine Rolle, ob ein Täter Asylwerber ist oder nicht. Naja, welche Rolle spielt es? Wenn ich 50 Vergewaltigungen pro Woche habe, davon 3/4 von Inländern, welche Rolle spielt dieses Thema? Vergewaltigt er, weil er ein Asylwerber ist,